Ich hatte am letzten Sonntag mit meinem Thema angefangen, zwei Grundsteine für dein Lebenshaus. Und der erste Teil war die Wahl deines Berufes. Der zweite Teil, der mir auf dem Herzen liegt, ist die Wahl deines Ehepartners. Und ich spreche hier auch viel aus eigenem Leben und eigenem Unvermögen, mit wie ich als junger Mann Beziehungen begonnen habe und gelebt habe. Und auch für mich war es ein Teil meiner Bekehrung und infolge meiner Bekehrung zu Jesus auch über einige Jahre hinweg auch eine Bekehrung im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und insofern ist natürlich auch diese Predigt, die Wahl des Ehepartners, das wird dir was bringen, wenn du auch dein Leben Jesus anvertraust. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, mit anderen Worten, wie es die Heilige Schrift sagt, wenn du zu Jesus umkehrst oder umgekehrt bist und auf dem Weg bleibst, umzukehren. Der Weg der Umkehr geht ja dann weiter und geht in unsere Lebensbereiche hinein und wir, weil wir angefangen haben, Jesus vertrauen zu dürfen, fangen wir auch an, ihm zu vertrauen, wie gehen wir in unserem Beruf, wie leben wir unseren Beruf. Wie gehen wir in eine Beziehung? Wie leben wir eine Beziehung mit einem Mann, mit einer Frau? Das sind dann alles Dinge, die wir Stück für Stück von Jesus lernen und vom Wort Gottes insgesamt. Die Wahl deines Ehepartners. Zunächst liegt es mir auf dem Herzen zu sagen, dass Gott selber es liebt, Ehen zu initiieren, Ehen anzubandeln. Er liebt es, wenn sich zwei finden, Mann und Frau, die einander kennenlernen und dann heiraten und als Ehepaare leben, weil er uns als Mann und Frau in Ergänzung geschaffen hat. Es gibt ein Buch, ich glaube, wir haben es vor vielen Jahren mal gelesen, meine Frau und ich. God is a Matchmaker oder so ähnlich heißt es. Auf Deutsch, glaube ich, gibt es es auch von Derek Prince. Und das ist so ein Buch, das in diese Richtung ermutigt, wie Gott Ehe sieht und dass er es liebt, wenn sich welche finden. Was ich gesehen habe an mir selbst und auch an vielen anderen, ich bin mit vielen anderen relativ Gleichaltrigen geistlich und natürlich gewachsen. Als ich zum Glauben kam, war ich 18 Jahre alt, ziemlich genau 18 Jahre. Und die Menschen, mit denen ich zusammen war als junger Christ, waren meist gleich alt oder etwas jünger. Daraus hat sich dann sukzessive langsam eine Gemeinschaft und dann eine Gemeinde daraus entwickelt über eine Reihe von Jahren. Aber was ich gesehen habe, ist, eine gute Beziehung kann ich dann anfangen, wenn ich zu mir selbst schon mal einigermaßen eine gute Beziehung habe. Wenn ich mich selbst, sage ich jetzt mal, einigermaßen anfangen kann, mich dankbar anzunehmen. Das ist nicht so selbstverständlich. Aber die sich selbst annehmen zu können, gelingt auch in dem Maß, wie ich erkenne, erfahre, Schritte dahin gehe, Glaubensschritte, dass ich erfahre, Gott ist mein Vater, der mich durch und durch liebt, der mich angenommen hat, der mir alles vergeben hat, der mich vorwärts bringen will, in dem ich wachsen darf, einfach insgesamt in seiner Gnade mich entwickeln darf und auch selbst annehmen kann. Ja sagen kann zu mir. Es ist ein Weg, auf dem wir uns verändern und auf dem wir auch lernen, Beziehungen von Gottes Sicht her zu entdecken, zu leben. Und da gelten so ganz grundsätzliche Dinge, die ich auch für mich gelernt habe. Übe dich darin, einfach liebe Gott, liebe Jesus, geh deinen Lebensweg mit ihm in allen Bereichen mehr und mehr. Es ist ja, wie gesagt, auch ein Wachstum. Aber dieses Wachstum passiert nicht zufällig. Es ist schon so, dass wir auch mit Gott die verschiedenen Bereiche entdecken durch die Heilige Schrift, dass wir lernen, dass wir seine Wahrheiten, seine Wege für uns bewusst annehmen. Eine gute Ehe kommt nicht zufällig zustande, ja, sondern wenn ich lerne und Ja sage zu mir, das sind manchmal bestimmte kleine Glaubensschritte, manchmal größere, die sich summieren zu einem guten Lebensweg. Liebe Jesus von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du auf diesem Weg in deinem Leben Stück für Stück gehst, dann klären sich die Lebensbereiche nach und nach. Und du baust ein Fundament, wie man gute Beziehung und Ehe leben kann. Nun, vielleicht bist du schon längst verheiratet, kommst zum Glauben, aber das gilt für jeden, ob ich mir erst den Ehepartner wähle oder ob ich schon mitten in der Ehe drinnen stehe. Dieser Prozess des Lernens mit Jesus vorwärts zu gehen, gilt für jeden, egal an welchem Punkt deines Lebens Jesus dich und dein Herz erreicht. Ein sehr gutes Übungsfeld für, wenn du noch nicht verheiratet bist, aber Beziehung üben willst, sind wirklich gute Freundschaften. Ich bin zu Jesus gekommen, oder sagen wir es noch besser, er ist zu mir gekommen in seiner Gnade, als ich 18 war. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in einer Beziehung, aber ich war noch nicht verheiratet. Insofern, als ich dann Stück für Stück auch ein bisschen gelernt habe, wie man gute Ehe anfangen kann, habe ich auch ganz bewusst dem Rat anderer gefolgt und habe versucht, gute Freundschaften zu leben. Mit Gleichgeschlechtlichen, aber auch mit jungen Frauen, aber dann Stück für Stück in einer neuen Weise, so wie ich das früher nicht gemacht hatte. Es ist auch sehr hilfreich, wenn man in diesen Freundschaften, die man hat und überhaupt in seinem Leben mit den verschiedensten Beziehungen und Kontakten, die man hat, auch erste Schritte lernt, zum Beispiel, es gibt immer wieder mal Reibungspunkte, ja. Es gibt die Reibungspunkte vielleicht mit den Eltern, wenn du jünger bist, mit den eigenen Geschwistern, vielleicht manchmal auch mit guten Freunden, muss man auch manchmal Sachen klären. Das ist eine sehr, sehr gute Übung für deinen Weg in eine Ehe. Denn in einer Ehe musst du mehr Dinge klären als mit jedem anderen Menschen überhaupt. Und wenn du da schon ein bisschen anfängst, wie kann ich das machen, ist es sehr, sehr hilfreich. Nun, wie gesagt, wenn du mitten in der Ehe stehst, ist es auch wichtig zu lernen, Konfliktpunkte anzusprechen, überhaupt Dinge ehrlich und offen anzusprechen? Also mir ist das nicht so leicht gefallen. Man denkt, das geht alles ganz easy, Beziehung, ja, das läuft schon irgendwie, aber so funktioniert es halt im Leben doch nicht. Vieles muss man üben und lernen. Guter Austausch zu lernen, kann man auch schon mit Freunden, Freundinnen, sich gegenseitig helfen, ganz praktisch im Leben. Fleißig sein ist etwas, was man lernen kann. Du hast gerade was erwähnt, Walter, der Mann hat sich vielleicht ein bisschen verändert, vielleicht musste das auch, vielleicht ist ihm irgendwann gesagt worden, also in der Geschwindigkeit fällst du irgendwann vom Lebensrad. Ja? Könnte sein. Wenn ihm das jemand gesagt hat, hat er ihm einen großen Gefallen getan. Einen großen Gefallen. Häufig lassen wir ja lieber die Leute in ihr Unglück rennen, als dass wir einen Konflikt eingehen oder irgendjemand was sagen. Das hat auch seinen Grund. Ich habe als Pastor manchmal Menschen etwas gesagt. Ich habe viele, viele Lebensberatungen gemacht. Oft zwischen Kaffee und einem Glas Wein. Ja, ganz easy und locker. Aber manchmal musstest du auch Dinge ansprechen, die nicht so locker waren. Ja, wo man erwartet hat, dass das jetzt geändert werden muss, weil es andere Menschen verletzt zum Beispiel. Ja. Und ich habe es doch immer wieder erlebt, wenn du mal sowas angesprochen hast, dann haben diese Geschwister die Gemeinde verlassen. Sie waren nicht fähig, etwas an sich heranzulassen, was sie in diesem Punkt konstruktiv kritisiert und sie sich ändern müssten. Also wir sind, und ich würde mich da einbeziehen, wir sind, glaube ich, nicht von Haus aus sehr gut darin, schwierige Themen anzupacken, anzusprechen. Und das ist für mich jedes Mal heute noch eine Herausforderung. Aber wenn man sie überhaupt nicht anspricht, ja, dann ist es wirklich auch in einer Ehe, wie in den anderen Beziehungen, aber in der Ehe noch viel mehr, weil du da auf engstem Raum ganz eng zusammenlebst, da köchelt dieser Topf ja, mit heißem Wasser umso stärker. Du bist viel enger zusammen als mit jedem anderen. Und wenn du es nicht ansprichst, das kocht und kocht und kocht und kocht und irgendwann haust den Deckel hoch. Ja. Und dann gibt es eben die Crashs. Und ob man dann noch zusammenbleibt oder ob man dann sagt, das war's. Ja. Einfach weil wir es nicht gelernt haben, Dinge anzusprechen. Konflikte anzugehen. Es ist sehr, sehr wichtig und wertvoll, wenn du die Möglichkeit hast, es zu lernen, noch bevor du in eine Beziehung eingehst. Aber auch dann, wenn du drin bist, es ist sehr, sehr wichtig, es zu lernen. In meiner Jugendzeit hat man Beziehung so begonnen, und ich weiß nicht, ob sich das wesentlich geändert hat. Übrigens eine ganz moderne Erscheinung, das war tausende von Jahren, soweit wir die Menschheitsgeschichte wirklich als Geschichte zurückverfolgen können, nicht so. Und zwar, du könntest die Kulturen durchgehen, dass jeder sozusagen sich seinen Partner einzeln jetzt sucht, zack, und Beziehung eingeht. Ruckzuck, Zärtlichkeiten und dann ins Bett miteinander, ja, ohne dass man mit irgendjemand anders da gesprochen hat, irgendjemand eingeschaltet war, ob man die Beziehung eingeht oder nicht. Das ist in unseren westlichen Kulturen eine sehr junge Lebensweise. Die ist nicht viel älter als 200 Jahre, die ersten Anfänge, bis sie sich richtig durchgesetzt haben. könnte man sagen, eigentlich Anfang 1900 und so weiter, kam mit der Industrialisierung, der Anonymisierung in die größeren Städte. Die Leute sind von zu Hause weggezogen, es gab kaum mehr einen Rahmen, in dem sie gelebt haben. Die Ideologie hat auch vermittelt, es ist sehr romantisch, wenn du ja, die Beziehung gleich mit Zärtlichkeiten eingehst und anfängst und so weiter. Und letztlich dann die 68er Revolte hat das Ganze sozusagen dann noch auf breiter Front und völlig nackt sozusagen durchgebrochen. Sex mit jedem ist eigentlich das Coolste, was es gibt. Ja. Und das macht dich richtig frei. So ist unsere Mentalität und alles, was wir heute an Filmen sehen und so weiter, ist davon geprägt. Aber wie gesagt, es gab Jahrtausende vorher, in denen das so nicht gelebt werden konnte, weil es Rahmen gegeben hat, wie eine Beziehung anfängt. Aber zu meiner Jugendzeit wollte ich noch sagen, war das natürlich völlig so. Du fängst eine Beziehung an, indem du in die Disco gehst zum Beispiel oder irgendwo, wo halt getanzt wird, Party, wie auch immer. Und dann forderst du ein Mädchen auf, was dir gerade ins Auge fällt, und dann tanzt du und dann tanzt du ganz eng und so fängt die Zärtlichkeit an und dann fängt man an schon zu schmusen beim Tanzen. Und ja, es war nicht selten, dass viele dann am nächsten, übernächsten Tag sich erzählt haben, wie toll es im Bett war dann an dem Abend. Ja? Und haben wir damit dann noch angegeben. So fängt man Beziehungen an, aber wenn man es dann sieht, sehr erfolgreich sind die wenigsten dieser Beziehungen. Und auch das Ergebnis heute von Beziehungen ist nicht sehr, dass man sagen könnte, wir sind da sehr erfolgreich, wie stabil unsere Beziehungen oder gar Ehebeziehungen sind im Vergleich zu vielen Jahrtausenden früher. Also wir haben ja so ungefähr 50% Scheidungsrate und jede Ehe kann scheitern, kein Thema, aber 50% ist doch relativ hoch. Jetzt rechnen wir mal die vielen, vielen, die überhaupt eh nicht mehr heiraten, die ja dann auch irgendwann oft auseinander gehen. Also ich weiß nicht, ob man am Ende wirklich dahin käme, dass man sagen könnte, 10-20% der Partnerschaften bleiben wirklich dauerhaft zusammen. Ich habe keine Statistik diesbezüglich, wo die Ehen und die Partnerschaften, die ohne Ehe leben, wie lange sie zusammenbleiben, gibt es wahrscheinlich auch. Aber ich will damit einfach nur sagen, unser Weg scheint auch nicht gerade der zu sein, der den Erfolg verspricht. Oder? Das zeigen doch, denke ich, insgesamt die Zahlen. Ja, aber so bin ich geprägt worden, vielleicht bist du genauso geprägt worden. Wie gesagt, alles, was uns umgibt, was wir in uns aufnehmen, an Filmen und so weiter, läuft ja ganz genau so ab, wie man eine Beziehung beginnt. In der Regel mit Zärtlichkeiten, wenn ein Mann Zärtlichkeiten anfängt, jetzt sage ich mal, ich glaube, ich gehe da nicht zu sehr subjektiv von mir aus, in einem Mann entsteht der Wunsch, wenige Stunden später mit der Frau möglichst Sex zu haben. Das ist normal, weil die Zärtlichkeiten eigentlich der Beginn davon sind, ja, in eine sexuelle Beziehung reinzugehen. Und zwar nicht nach Jahren, sondern nach Stunden. Sind ein Teil der Erotik, die ersten Zärtlichkeiten. Ja. Gehört da dazu. Und wenn man es auf Gottes Wegen geht, ist es ja auch etwas sehr Schönes. Gut, so habe ich meine Beziehungen damals begonnen, hatte einige. Und als ich gläubig geworden bin, wie gesagt, war ich auch in einer Beziehung drin. Die war zu dem Zeitpunkt schon 1-2 Jahre bestimmt, glaube ich. Und hat dann auch noch 1-2 Jahre, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, angedauert. Und ich habe die auch so weitergelebt, wie ich sie begonnen hatte. Jetzt war aber auch die junge Frau gläubig geworden. Ich will damit einfach sagen, auch wenn wir uns zum Herrn Jesus bekehren, leben wir deswegen nicht gleich alle Lebensbereiche so, wie es gut ist. Ja, sondern wir sind immer noch geprägt und leben Dinge, wie wir sie begonnen haben. Und es braucht Zeit und es braucht gute Lehre, es braucht gute Freunde und das Wort Gottes, das uns umprägt. Ändert euren Geist und Sinn. Ja, das meint genau das. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Eine Beziehung beginnt mit dem Entdecken, also gut, wenn man den Weg gut geht, ja, dann bitte, natürlich muss den anderen entdecken. Da muss mir eine junge Frau gefallen, da muss mir ein junger Mann imponieren, sage ich jetzt mal. Ja. Klar, man muss sich überhaupt erst mal kennenlernen in dem Sinn von entdecken. Aber dann würde ich dir nicht empfehlen, gleich zu versuchen, Zärtlichkeiten zu dem Mädchen, zu dem Jungen aufzubauen, sondern überhaupt erst mal zu fragen. Ich würde dich gerne näher kennenlernen. Können wir uns mal treffen? Und treffen, meinetwegen, bei anderen Freunden, öffentlich treffen sozusagen, ja? Und wo wir miteinander zwar separat sprechen können, aber wo wir vielleicht nicht gleich auf dem nächsten Sofa miteinander dort liegen, sondern wo wir uns normal unterhalten, wie gute Freunde das auch tun. Das fände ich einen ganz sinnvollen Beginn, sich so kennenzulernen, auszutauschen, im Beisein anderer. Das ist einfach ein gewisser Schutz, den man dann hat. Es ist gut, wenn du jemanden kennenlernst, bevor du überhaupt dich auf Zärtlichkeiten einlässt, ihn so gut kennenzulernen, dass du auch weißt, ich will mit dem dann auch mal Zärtlichkeiten haben, weil ich weiß, der wird mich nicht mehr verlassen. Aber zu dem Kennenlernen gehört dann auch, jemand mal zu sehen, wie geht es denn bei dem zu Hause ab? Wie geht denn der mit seinen Eltern um? Wie geht er mit seinen Geschwistern um? Wie geht er mit Glaubensgeschwistern um? Ist er überhaupt mit Jesus unterwegs? Möchte ich das? Möchte ich jemanden heiraten, der auch mit Jesus unterwegs ist? Zu sehen, wie jemand zum Beispiel zu Hause lebt, das ist sehr, sehr sprechend. Wie spricht jemand mit seinen Eltern? Wie spricht er mit seinen Kindern? Vielleicht bist du auf der Suche nach einem Lebenspartner, nach einer Scheidung. Stellen sich die gleichen Fragen. Wie geht jemand zum Beispiel mit seinen Kindern um? Wie geht er mit anderen Menschen um, mit Glaubensgeschwistern? Das real zu erleben ist sehr, sehr wichtig, weil er wird mit dir nicht viel anders umgehen, wenn ihr dann zusammen seid. Manuela und ich waren vor 2-3 Jahren auf dem Laubhüttenfest von der christlichen Botschaft Jerusalem in Jerusalem zu unserem 30. Ehejubiläum, haben uns das gegönnt und waren da mit einer Reisegruppe in einem Hotel, das von einem orthodoxen Juden geführt wurde. Sehr super Hotel, muss ich sagen. Exzellent. Und wir hatten da eine ganz schöne, süße Beobachtung so nebenbei. In dem Hotel waren viele orthodoxe Familien und die sind nicht so kinderlos wie unsere Familien, sondern die haben meistens schon 3, 4. Die Ultraorthodoxen haben meist 5, 6. Und ja, die waren da in dem Hotel, haben da anscheinend häufiger so mal ein Wochenende miteinander verbracht als Familie. Und auf dem Weg in unser Zimmer sind wir immer durch so einen Salon gegangen mit einer Kaffee- und Teebar und lauter so kleinen Teetischchen und so schnuckelige Sessel um diese Tischchen herum. Ja. Und da waren so orthodoxe Familien, viele Kinder, kleine Kinder zum Teil, größere unterwegs. Und dann haben wir gerade gesehen, wie so an einem Tischchen separat, aber alles ringsrum so gequirrt, ja, und die Erwachsenen waren dabei, die Eltern, die haben sich unterhalten und dann war so separat ein junger Mann und eine junge Frau an so einem Tischchen gesessen. Und du hast ganz genau gesehen, wie das ihr Weg ist, ihr Rahmen, wie sie eine Beziehung anfangen. Die zwei haben sich unterhalten, separat, aber doch einfach in Gemeinschaft der anderen. Und auf diesem Weg lernen die sich kennen, bis sie dann irgendwann sagen, ja, den habe ich jetzt so gut kennengelernt durch Austausch, durch gegenseitige Besuche bei den Familien. Jetzt weiß ich, wer der ist, was der will, was er für Zukunftspläne hat. Und jetzt heiraten wir. Aber es ist immer in dem Rahmen der Familien. Und wie heilsam ist es, so eine Beziehung anfangen zu können. Auf YouTube habe ich eher zufällig über eine ultraorthodoxe Familie einen Bericht mir angeschaut, weil eine Deutsche einen Ultraorthodoxen geheiratet hat. Das war offensichtlich für irgendein Fernsehunternehmen interessant genug, da eigenen Bericht drüber zu machen. Und diese ultraorthodoxe Familie, die haben sie da so gezeigt. Und unter anderem war gerade in dieser Zeit, dass ein Sohn sich seine Braut gesucht hat. Und das haben sie so nebenher auch mit gefilmt. Und die haben sich kennengelernt, genauso ähnlich wie bei dieser orthodoxen Familie. Einfach immer im Rahmen, wenn die Familien zusammen waren, dann haben sich die zwei separat unterhalten, kennengelernt, haben die Familien gegenseitig kennengelernt, haben sich besucht, ausgetauscht. Und was ich dann ganz interessant fand, das war für den Fernseh, oder wie sagt man den, der das aufgenommen hat, schon, glaube ich, was ganz Besonderes oder was er wahrscheinlich kaum glauben konnte. Sozusagen nach der Hochzeitfeier durfte er noch in die Wohnung von den beiden mit reingehen, ganz kurz, und dann musste er raus. Und dann hat er festgestellt und hat sie gefragt, ob sie bisher noch nicht Zärtlichkeiten, Sex miteinander hatten, so ungefähr war, also ich weiß es nicht mehr die genauen Worte, dann haben die gesagt, nein. Heute, jetzt wo wir verheiratet sind, da können wir uns genügend kennenlernen und anfangen es zu genießen. Und ich fand es so schön, das einfach so nebenher zu sehen. Ich möchte euch da Mut machen. Ich habe das ganz ähnlich dann nach und nach durch gute Lehre, durch gute Vorbilder auch so gelernt für mein Leben. Möchtest du, Schatz, dass du kurz erzählst, wie ich dann nach einigen Jahren gelernt hatte, wirklich, wie ich eine Beziehung gut anfangen kann? Mit meiner süßen Frau.
Ja, bevor ich anfange, das zu erzählen, möchte ich sagen, warum wir das erzählen. Ist jetzt einfach, weil wir, Peter und ich, das als Gnade erlebt haben, dass wir uns jung bekehren durften und dass, wie Peter gesagt hat, wir eine neue Prägung erleben durften. Weil vorher war es klar, Peter hat ja erzählt, wie er seine Mädels kennengelernt hat. Ich war ein ganz anderer Typ, mich hätte er in der Disco nie kennengelernt, weil ich da nicht zu finden war. Aber ich hatte eben meine Prägung eher von Filmen. Und das ist was, glaube ich, was man auch schon als Kind, ich sehe das jetzt bei unserer Enkelin Tamilia, die fragt mich auch schon, Mann, da hat man schon so ein Feeling, ah, gibt's da jemand, den der Johnny liebt, unser Jüngster, der noch so Single ist. Und da schaut man so, jeder ist gespannt und interessiert. Und man hat ja Bilder, wie kann so eine Beziehung entstehen. Und wie gesagt, wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser Jugend, erstmal Gemeinschaft und später Gemeinde, dass wir sehr schnell Kontakt hatten mit Jugend mit einer Mission. Und die haben uns gelehrt, Beziehung, also Jugend mit einer Mission war damals so ein größeres Missionswerk, was aus USA kam und die viele Jüngerschaftsschulen gemacht haben, in der Regel mit 20-Jährigen. Und da ist das Thema Beziehung einfach brandaktuell. Und die hatten sehr strikte Regeln. Da durftest du keine Beziehung anfangen, wenn du Jüngerschaftsschule gemacht hast. Und die haben eben einfach als Schutz, damit die Leute wirklich diese Jüngerschaftsschulen genutzt haben, um Zeit mit Gott und die Beziehung mit Gott erstmal auf ein gutes Fundament zu bekommen. Deswegen haben sie da sehr strikte Regeln gehabt. Und die haben wir dann eben auch gehört, dass es eben nicht so sein sollte, dass man eben jemand sieht oder mit der Zeit merkt, da knistert doch was. Und dann sich nach Gelegenheiten umschaut, wo man Zeit zu zweit verbringt, sondern die haben uns sehr stark gelehrt gehabt, wenn du jemand im Auge hast, dann sprich mal erst mit deinem eigenen Seelsorger darüber und dann für den Mann, für Peter, sprich mit ihrer Seelsorgerin, bevor er überhaupt mit mir irgendwas gemacht hat. Und ja, wir sind da sehr dankbar, wir haben das sehr positiv erlebt. Ich erzähle es einfach mal so, wie es war. Peter und ich, wir haben uns damals eigentlich schon relativ gut gekannt, weil wir während unseres Studiums in der WG gewohnt haben, aber eben nur so gekannt, wie du jetzt alle Ranger-Mädels kennst, halt einfach so. Und genau, wir haben vorhin ein Lied gesungen, wir geben Gott auch unsere Gefühle hin, auch die Herrschaft über unsere Gefühle. Und ich denke, besonders für uns Frauen, das ist normal. Ich habe mir auch immer Familie und einen Partner gewünscht. Und da gibt es manche Männer, wenn man, wie sich die verhalten, die lösen dann einfach Gefühle aus. Und so ging es mir auch mal wieder. Ich habe das meiner Seelsorgerin erzählt. Ich war verliebt in jemand Neues, der in unsere WG gezogen ist. Und meine Seelsorgerin kennt den noch nicht mal und sagt sofort, nee, der ist nichts für dich. Ich kann euch sagen, ich habe mich beherrscht, aber innerlich habe ich gedacht, Unverschämtheit, die kennt ihn noch nicht mal. Die gibt ihm nicht mal eine Chance. Aber was ich eben damals schon die Entscheidung getroffen hatte und ich wollte diese wichtige Lebensentscheidung nicht nur Gott unterordnen, sondern ich habe auch gesagt, Gott, ich vertraue dir, wenn das der Mann für mich ist, dann wirst du das wohl auch meiner Seelsorgerin zeigen. Und ich habe gebetet wie eine Weltmeisterin. In dem Fall nicht mit Gebetserhörung gekrönt, aber ja, ich bin einfach den Weg so gegangen und war da auch gehorsam. Und das ist was, wo ich glaube, das ist ein Schutz für uns, weil unsere Gefühle, gerade von Frauen, ich kann mich in mehrere Männer verlieben, wenn die sich entsprechend verhalten, muss ich sagen. bin jetzt alt genug, dass ich sowas zugeben kann, aber ich glaube, auch verheiratete Frauen erleben das ja manchmal. Die Gefühle, die können einen ganz leicht auch mal zu jemand anders hinziehen. Aber im Gegensatz zu dem, in Filmen heute wird ja immer gesagt, ja, wenn die Gefühle jetzt für den anderen sind, selbst wenn es der Partner deiner Schwester ist, dann ist es eben so. Aber das ist einfach, da müssen wir und dürfen wir eine alternative Gesellschaft sein. Unsere Gefühle sind nicht das, was uns leiten, sondern Gott möchte, und es ist, wie Peter gesagt hat, die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Leben, wenn wir unser Leben ganz unter die Herrschaft Gottes geben, aber die zweitwichtigste Entscheidung ist, mit welchem Partner wollen wir leben. Und da müssen und dürfen wir Gott vertrauen, dass er die Richtigen zusammenführt. Peter und ich, wir wären nach dem, wie ich früher so Beziehungen gesehen habe, und ich bin Psychologin, wenn ich jetzt schaue von dem Background, den wir haben, die Prägung, wären wir nie zusammengekommen, sage ich ganz ehrlich. Hätte ich mir sicher einen romantischeren Mann ausgesucht als diesen Nüchternen. Aber er ist genau die richtige Ergänzung für mich. Das habe ich vielleicht anders, hätte ich mir anders vorgestellt. Und jetzt zu dem Punkt, wie Peter mich gefragt hat, das war wenig romantisch. Er hat geklopft bei meiner Zimmertür, hat gefragt.
Ist doch schon romantisch, oder?
ob ich Zeit habe. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mit ihm eine Beziehung im Blick auf Ehe zu beginnen. Wow, das war ein Antrag, oder? Ich war erst mal geplättet. Wie gesagt, wir haben uns 5 Jahre ganz normal gekannt und es war einfach ein Bruder für mich. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, da brauche ich jetzt erstmal Bedenkzeit. Und ich begegne Gott meist draußen, wenn ich spazieren gehe. Das war auch damals schon. Ich bin dann rausgegangen und habe gesagt, was soll ich jetzt damit machen? Und habe dann einfach mit Gott gesprochen. Und Gott hat ganz klar damals zu mir gesprochen durch ein Bild von einem Baum. Da waren so 3 starke Äste und da hat Gott damals zu mir gesprochen, schau mal, das eine ist Peter, das andere bist du und das dritte, der dritte im Bund, das bin ich und ich werde euch zusammenhalten. Und aber ich wäre zu dem Zeitpunkt, wo Peter vielleicht schon auf mich zugekommen wäre, da war ich eben noch emotional verliebt in jemand anders. Wenn er da gekommen wäre, hätte ich ihm wahrscheinlich sehr schnell einen Korb gegeben und die Sache für mich abgehakt. Und darum war es so wichtig, dass er auf meine Seelsorgerin zugegangen ist und die hat erst mal gesagt, warte mal ein bisschen, weil sie wusste, dass bei mir gefühlsmäßig erst noch was abklingen musste. Und dann haben wir angefangen, uns eben mehr zu treffen, mehr zu unterhalten, aber wir haben uns wirklich nie alleine wo getroffen. Wir waren ganz, ganz oft bei Freunden von uns, sie waren damals eine junge Familie, bei denen waren wir ganz viel, die haben uns auch ein ganzes Stück begleitet auf dem Weg. Wir waren schon manchmal auch alleine im Wohnzimmer gesessen, aber bei denen im Wohnzimmer. Wir wussten immer, es könnte jederzeit jemand kommen. Und das ist einfach ein Schutz, den wir uns persönlich gewählt haben und wo wir einfach ganz, ganz positive Erfahrungen gemacht haben. Und ich möchte gerade so für euch Junge und ich möchte euch da Mut machen, diese Entscheidung, diese wichtige Entscheidung ganz dem Herrn zu unterstellen, das lohnt sich sowas von. Und alles, was, ich habe vorher Psychologie studiert, da habe ich in Vorlesungen gehört, du bist schon nicht mehr sexuell normal, ich war damals 24, wenn du da noch keine sexuelle Beziehung hast, dann haben die gesagt, dann ist irgendwas kaputt an dir oder nicht normal. es ist einfach Lüge. Wir sind eine Alternativgesellschaft. Glaub nicht, was die Welt dir sagt. Glaub ihr auch nicht, wenn sie dir sagt, du bist vielleicht nicht attraktiv genug, drum hat dich noch niemand entdeckt. Nee, sehe es umgekehrt. Gott hat jemand ganz Besonderes für dich. Genauso wie er für mich jemand ganz Besonderes hat.
Okay, vielen, vielen Dank, mein Schatz. Kann mir jemand sagen, wie viel Uhr wir haben?
11.37
Uhr. 11.37 Uhr, okay. Da bräuchte ich fast noch einen zweiten Teil. Oder wie geht's bei euch? Okay. Ich denke, dann schließen wir für heute mit dem, was Manuela berichtet hat, ab. Ich möchte euch dazu auffordern, es wirklich mit euch mitzunehmen, mit dem Herrn durchzugehen, für euch selbst Entscheidungen zu treffen, wie ihr diesen Bereich eures Lebens leben möchtet. Und ich glaube, dass daraus viel Segen für gute Beziehungen rauskommt. Vater im Himmel, ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir in deiner Gnade und Vergebung auch hier unseren Weg ändern können, dass du das mit mir getan hast, dass du das mit Manuela getan hast. Danke für die Menschen, die uns darin geholfen haben, gelehrt haben, gutes Vorbild gegeben haben. Danke, dass du uns durch dein Wort geändert hast. Und danke, dass du viel Gutes daraus hast entstehen lassen, dass du das bei jedem Einzelnen möchtest. Du bist der, der Ehe stiftet und Ehe wachsen lässt. Und so leg du deinen Segen des Wollen und des Vollbringens auf jeden Einzelnen. Amen.